Muss ein bisschen mehr in die Mitte rücken. Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Theo Gerwens. Freue mich, dass ich wieder mal predigen darf. Genau, das fordert mich immer so ein bisschen auch heraus. Ich halte ja sonst auch schon mal so Seminare und Vorlesungen und so weiter, aber das ist natürlich irgendwie so was ganz anderes. Da kommt so ein Wort nach dem anderen, dann habe ich den roten Faden und genau, das fällt mir dann leichter, als so brauche ich hier 10 Seiten. Vielen Dank für euren Lobpreis. Ich dachte, das ist schon fast so wie der rote Faden der Predigt. Ich konnte dem einen oder anderen Lied richtig folgen. Ich dachte, ich habe ein bisschen so vorweggenommen. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil wenn die Lieder erst waren und jetzt redet man. Ne? Also bei uns in der Verwandtschaft, da sagt man immer, ein Gebet geht zum Himmel, aber ein Lied fliegt zum Himmel. Ne? So, das ist also wie noch mehr so Herzensausdruck. Und insofern Predigen und Worte, das geht eigentlich gar nicht, weil man redet über Dinge, die man, das ist eben, wenn ich sonst Mathe unterrichte, ganz anders, wenn man hier über das Wort Gottes redet und in Menschenwort, das ist ja was man eigentlich erleben muss. Insofern sind Worte immer ein Abklatsch und er denkt, oh meine Güte, wie sagt er das denn und so. Also das ist eben immer nur Abbild von all dem, was da eigentlich ist. Und da können wir immer nur hoffen und beten, dass Gott uns einfach die Herzen öffnet, damit das in uns was bewirkt. Und insofern möchte ich gerne auch am Anfang nochmal beten. Jesus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist auf dieser Erde. Dass du heruntergekommen bist, dass auch dein Wort Menschenwort geworden ist in der Bibel. Mit all den Schwierigkeiten, dass man es missversteht, möchte ich bitten, dass du uns unsere Herzen und Ohren wirklich öffnest, dass wir auf dich hören wie Jünger hören. Du hast versprochen, dass dein Wort uns frei macht von unseren eigenen Gedanken und Gedankenketten, die wir manchmal aufbauen, dass du uns frei machst auch von dem, was sonst auf uns einströmst, damit wir offen und frei sind für dich. Bitte schenk du jedem das, was er heute braucht. Herr, so ein Wort von dir, was die Seele gesund macht. Amen. Ja, ich möchte in meiner Predigt ein wenig da anknüpfen. Ich dachte, was sagt man eigentlich? Und wir haben ja gerade so die Jüngerschaftsreihe hinter uns. Ein wenig da anknüpfen, was wir eben auch schon in den letzten Wochen gehört haben über Jünger. Und so ein bisschen, was mir so eingefallen ist dazu, ich habe noch mal ein wenig Revue passieren lassen, aber auch um dieses Thema eben lebendig wach zu halten, für uns, für jeden persönlich und auch für die Gemeinde, für uns in der Gemeinde. Und ein Jünger ist ja ein Lernender. Nun bin ich von der Hochschule, da sind ganz viele Lernende, ne? Da muss ich auch immer neu dazu lernen. Und das drückt das schon mal auf. Wir sind immer irgendwie auf dem Weg eigentlich irgendwo hin. Ein Lernender ist ja einer, der Jesus nachfolgt und diesbezüglich so unterwegs ist. Und das drückt das eben aus. Wir sind nicht fertig. Wir haben das nicht in der Tasche. Ne? Und wir sind Jünger, heißt auch, wir orientieren uns an irgendetwas. Ne? Es gibt einen Meister. Wir orientieren uns an Jesus. Wir haben es nicht in der Tasche so, ne? Keine Ahnung, 100 Seiten, unser Ideal und das versuchen wir jetzt so umzusetzen wie so eine Art Verfassung oder so ähnlich. Das ist es eben nicht, sondern Jesus ist unser Meister und ja, wir sind immer dabei, das neu für uns durchzubuchstabieren. Ne? Und egal, wie lange wir damit schon unterwegs sind, ne? das ist eben wie das ist irgendwie nie fertig. Gerade auch wenn man 20, 30, 40, 50 Jahre schon mit Jesus unterwegs ist und die Themen schon so und so oft gehört hat. Jetzt gucke ich mal so die Älteren so an. Ich weiß nicht, waren diese Jüngerschaftsthemen für euch langweilig und denkt, ah, das kenne ich alles schon und das muss jetzt nicht nochmal sein und oder so. Aber wenn ich so eure Augen sehe, dann sagt mir, nein, noch mehr davon. Und so steh ich dann hier. Genau, so geht's mir auch tatsächlich auch. Das ist immer wieder herausfordernd. Es sind eben vielleicht andere Dinge, die uns dann bewegen. Ne? Und, aber es bleibt eben diese Sehnsucht, doch dieses zu erkennen, wer Jesus ist, wie tief seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, seine Gerechtigkeit. Was meint das denn jetzt in meiner Situation, wenn ich auch schon älter bin oder wenn ich auch jung bin? Was bedeutet das, mit Jesus unterwegs zu sein? Ich finde, bestes biblisches Beispiel ist eigentlich auch Paulus. Und damit haben wir in unserer ersten Predigt, hatte Sven, erinnere ich mich, hatte ich nachgehört, auch angefangen. Paulus im Philipperbrief. Ne, der im Philipperbrief so am Ende seines Lebens, er ist im Gefängnis und so am Ende seines Lebens und sie sagte, oh, am liebsten, boah, es reicht. Ich möchte am liebsten sterben. Ich habe schon so viel erlebt und 3 Missionsreisen und wie oft war ich im Gefängnis und geschlagen und gesteinigt und was ich alles mitgemacht habe. Und da denkt man, ja, hast eigentlich recht, ne? Hack das mal ab oder so. Ne? Aber ne, ein paar Verse später, da sagt er dann, nein, ne? Ich bin noch nicht am Ende, ich bin noch nicht erzielt. Ich möchte, Philipper 3, Vers 10, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, ne, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Und er sagt dann, ich bin noch nicht am Ziel. Da ist noch was, wonach ich mich aussehne. Ich halte mich nicht dafür, als hätte ich schon ergriffen. Nein, da ist noch so viel mehr. Ich mache mich auf den Weg, ich jage auf das Ziel zu dem Siegespreis der göttlichen Berufung, Jesu in Christi. Da merkt man, wenn man diese Verse so sieht, ich habe jetzt nur Teile davon genommen, von diesem Abschnitt, diese Leidenschaft, die Paulus da mitbringt, immer noch mit Jesus unterwegs zu sein und immer neu ihn da zu erfahren. Ne? Also auch Paulus ist da immer noch so unterwegs. Ich mag diesen Ausdruck, ich möchte, Philipper 3, Vers 10, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, dieses ich möchte, so er will so von der Tiefe seines Herzens immer noch erkennen. Und dieses Erkennen, das meint eigentlich nicht nur jetzt verstehen, wer Jesus eigentlich so ist und so weiter, wie passt das alles zusammen, Altes und Neues Testament, keine Ahnung, ist ja dabei, das auch zu schreiben. So, das meint eigentlich auch erfahren, begreifen, so vom Griechischen her. Und immer wenn er, ist auch interessant, wenn er seine Briefe anfängt, dann betet er ja für die Philipper und Kolosser, für die dann die Briefe schreibt. Und dann schreibt er eben immer, oder fast immer, ich bete für euch, dass ihr erkennt, wer Christus ist. Ne, dass er die Augen eures Herzens öffnet, erleuchtet, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Ne, welcher Kraft da eigentlich da ist. Er betet nicht für Ephesus, Gott wirke doch auch mal da. Oder jetzt für Osnabrück. Jesus wirke doch auch mal in Osnabrück. Das ist für Paulus klar. Jesus ist da und er wirkt. Nein, er betet dafür, dass sie das erkennen. Wir hatten die Jüngerschaftsreihe ja in 4 Jahres unterteilt. Und ja, also wenn du die Predigt jetzt noch nicht gehört hast oder so, die Predigten, dann kann sie gerne ja nachhören auf, von unserer Homepage. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir sagen ja als Jünger Jesu ja zu Jesus als Heiland, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Jesus, ja zu Jesus als Herrn, der in unser Leben hineinkommt und auch unsere Lebensbereiche bereichert, neu ordnen darf. Ja zum Heiligen Geist, der in uns wohnen möchte, uns antreibt, Frucht schaffen möchte. Und ja zu Jesus als Auftraggeber, der uns mitnimmt, Mission ganzheitlich in Worten und Taten zu leben, Licht und Salz zu sein, damit auch andere Menschen gerettet werden und zu Jüngern Jesu werden. Einige Bibelverse, die uns dabei begleitet haben, bringe ich kurz so bruchstückhaft, Kreuz auf sich nehmen, das Leben verlieren, um es neu zu gewinnen, Frucht bringen, hingehen, Völker zu Jüngern machen, die Gebote halten, einander lieben, den Heiligen Geist Raum geben, Tempel des Heiligen Geistes sein und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir oder euch persönlich damit ergangen ist, wenn man das so alles hört. Das ist schon ganz schön viel. Denkt man auch, boah, harter Tobak. Ganz schön herausfordernd, wenn man so das eigene Leben dann sieht. Wie kriegt man das so im Alltag gebacken? Wo fange ich da an? Ist da überhaupt noch Platz, ne? wenn man so sein Alltag so durchdenkt? Und entdeckst du da bei dir vielleicht auch eine Diskrepanz zwischen dem, was da alles steht in der Bibel und dem, wie mein Leben eigentlich aussieht? Also eine Spannung zwischen dem Wort Gottes und dem, was ich erlebe. Und darum soll es in der Predigt insbesondere heute auch gehen. Und tatsächlich kann ich dich beruhigen, bei mir ist das auch so. Ne? Völker zu Jüngern machen. Ja, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt weiß, was ein Jünger ist. Und wenn ich einer bin, soll ich noch nicht nur einen, sondern ganze Völker zu Jüngern machen. Was hat Jesus sich da eigentlich gedacht? Was hat er für eine Vision? Und dann sehe ich mein kärgliches Leben. Ja, schauen wir kurz wieder, was diese Spannung angeht, auch auf Paulus. Paulus erlebt diese Spannung eben auch und beschreibt sie auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, sagt er dort. Wir leben im Glauben. Im Glauben, da sehen wir das Reich Gottes, da ist Jesus der Herr. Da wissen wir, wie es eigentlich, da schauen wir auf Gott und das Evangelium. Aber im Schauen, da sehen wir eben unsere Welt, da, wo wir leben. Ne? Also morgens, wenn wir aufstehen, keine Ahnung, wie das da bei euch zu Hause ist oder so, Rollladen hoch und es regnet und erstmal wach werden und keine Ahnung. Ne? Und dann denkt man, oder es muss ganz schnell gehen, alles packen und dann Schule fängt an, Arbeit fängt an und so weiter. Da ist ja das Schauen, das ist so die Welt, wie wir sie haben, unser Leben. Und erst wenn wir die Bibel aufschlagen, dann merken wir, da ist ja noch was anderes, was er da hinein möchte. Da kommt dann der Glaube eigentlich hinzu. So, wie kriegen wir das zusammen? Ne? Also wir leben eben im Glauben und nicht im Schauen. Was die Zeit mit Gott angeht. Ne? Also aber das ist eben diese Diskrepanz, die wir haben. Und ich habe jetzt für diese Diskrepanz, diese Glaubensspannung, die wir haben, habe ich jetzt mal einige Ermutigungen, Beobachtungen mitgebracht und versuche ich uns ein bisschen nahe zu bringen. Das Erste, was ich dachte, was sehr hilfreich ist, ist es eigentlich bei den vielen Ja's, dass Gott Ja sagt zu uns. Dass das die Basis ist. Gott sagt Ja zu mir. Ne, bei diesen viermal Ja sagen, das kann man auch so ein bisschen missverstehen, finde ich. Ne? Also dieses ja, okay, zu Jesus sagen als Heiland ja, als Herrn ja, so als wäre das so eine Art Angebot oder als wäre das so eine Art Wahl. Vier Möglichkeiten und jetzt sehe ich so das, was mir genehm ist. So ist es ja eigentlich nicht. Ne? Sondern wenn ich so rein menschlich überlege, kann ich ja sagen, kann ich nein sagen, so als hätte ich die Wahl. Dann wenn ich so menschlich überlege, dann läuft irgendwas schief. Wenn ich auf eine geistliche Frage menschlich antworte, dann habe ich schon diese Spannung, dann wird es schwierig. Und wir merken, diese Fragen der Jüngerschaft, die gehen ja eigentlich tiefer. Wenn ich frage zum Beispiel, magst du gerne Nudeln? Also wenn du jetzt deinen Nachbarn mal, ich weiß nicht, ob wir das mal durchziehen sollen, magst du gerne Nudeln? Fragt mal gerne. Oder magst du, ne, oder magst du Fußball? Jetzt mal Fußball. VfL hat gewonnen, ja, gestern, ne? Magst du deine Arbeit oder die Schule? Oder die Rente? Aber was ist, wenn ich frage, wenn ihr Nachbar fragt, liebst du mich? Das lassen wir jetzt, ne? So weit treiben wir es nicht. Aber ne, also merken wir, oder wenn oder wenn man sagt, ich liebe dich, liebst du mich? Das macht schon was, ne? Wenn jemand sagt, ich liebe dich, das bewegt schon. Ne? Also was ist jetzt, wenn Gott uns was fragt? Wenn Gott uns herausfordert, wie ist das dann eigentlich? Und ich glaube, dass wenn man Gott an sich ranlässt und er irgendwas sagt, dann bewegt einen das eben auch, wenn er sagt, ich liebe dich, ich gebe mein Leben für dich. Das ist nicht Nudelgeschwätz, ne? Das ist was anderes. Da haben wir eine Begegnung. Ich kann natürlich sagen, was in der Bibel steht, ich lese das und das sieht mich gar nicht und Gott ist weit weg und so und dann geht das an mir rein und raus und so weiter. Das kann natürlich auch sein. Und vielleicht bist du auch so hier unterwegs, aber es kann auch sein, wenn auf einmal der bewusst wird, Gott, der Schöpfer der Welt, der spricht dich an und sagt, liebst du mich, ich liebe dich oder was auch immer, wie er dich herausfordert. So, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Oder wie ist das dann? Und ich erzähle mal erstmal von zwei, drei Beispielen und dann auch ein bisschen an zwei, drei Beispielen von mir. Ich habe gedacht an den Gelähmten, als Petrus und Johannes, war das, glaube ich, in den Tempelhof gingen nach Pfingsten. Und da ist doch der Gelähmte an der goldenen Pforte oder was das da war. Ne? Und dann sagt er ihnen doch, sieh mich an. Der Gelähmte, der erwartete, Geld zu bekommen, sagte, sieh mich an, nimm deine Matte und geh. Und er heilte ihn. Und er steht sofort auf und und geht. Und er ist gesund. Wäre das denkbar, dass er sagt, ach, das überlege ich mir noch mal. Hier ist eigentlich auch ganz gut. Ne? Also so, der bringt mich morgens hier mal hin, meinen Kaffee und so weiter. Ne? Also ist das eine Alternative? Ist das denkbar, dass der, da wo Jesus dem Gelähmten begegnet, dass er das so als Alternative abwägt und sagt, mal schauen. Also ich glaube irgendwie nicht. Ja, es kann natürlich auch sein, dass der Mensch, wenn Gott ihn herausfordert, das tatsächlich erstmal gar nicht will. Obwohl er weiß, das ist Gott, der mich hier herausfordert. Was ist dann? Also wir haben von Jona gehört, ne, vor 14 Tagen in der letzten Predigt, der bekam ja von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Und der verstand ja genau, was Gott von ihm wollte. Und er wusste auch, dass Gott es war, aber er ging ja prompt in die andere Richtung. Genau das Gegenteil, ne? Ja, sowas kommt meistens nicht gut an bei Gott, ne? Also in der Regel. Und tut uns auch nicht gut. Ne? Jona musste eine Extraschleife drehen, ne? Und er musste lernen, wie barmherzig Gott ist. Und im Wal und dann später im Ginsterbusch, oder nee, was war das? Rizinusbusch, wo er war. Und, ne? Und auch barmherzig den Leuten von Ninive gegenüber. Er musste erst mal lernen, wer Gott eigentlich ist, wie barmherzig er ist und dass er, ne? Und dass er ihn da beschützt. Oder Mose am Dornbusch, das ist ja auch, der wollte ja auch erst nicht. Der wurde ja von Gott berufen, am brennenden Dornbusch das Volk Israel durch die Wüste zu führen. Ne, der also dann im Gespräch mit Gott erstmal sagte, Herr, wer bin ich, ne, dass ich da hingehen soll? Ne? Ja, gut, wer ist Mose schon? Nee, es geht doch nicht um Mose, es geht um Gott. Und Gott sagte, ich bin Yahweh, ich bin der, ne, der das eigentlich machen will. Ne, das muss er erstmal lernen. Und dann bringt er ihm diese drei Wunder dabei mit dem Arm, der zur Aussaat wird, der glaube ich, und dann wieder gesund wird. Und das mit dem Wasser wird zu Blut und was war da noch? Der Stab, der zur Schlange wird und all sowas. Er sagte, ich bin da mit meiner Macht. Und Mose sagt, nee. Ich kann nicht reden, er hat immer wieder neue Ausflüchte und er will mit Gott da eigentlich gar nicht unterwegs sein, obwohl er weiß, dass es Gott ist an der Stelle. Ne? Sagte er, aber, ne, also, ne, und dann will er trotzdem nicht. Ne? Und dann sagt Gott ihm, dann sagt er, ich kann nicht reden, und sagt Gott ihm, aber du hast einen Bruder, Aaron, der kann doch reden, und er macht das dann zusammen. Und dann fällt Mose nichts mehr ein und sagt, aber dann trotzdem, ich habe keinen Bock, ich will nicht. Ne? Und dann wird Gott sauer. Dann heißt es, und da wurde er zornig. Ne? Und dann hört das Gespräch auch auf. Wenn Gott zornig wird, dann, ne, dann machst du lieber, was er sagt. Also als ich zum Glauben kam, da entdeckte ich auch eher, so wie der Gelähmte, mich. Gespräch mit Gott. Ich wusste vorher, es war natürlich auch ein Prozess, und in der Bibel gelesen, mit Leuten diskutiert, und was das alles sollte. Aber ich kann mich erinnern, ich weiß nicht genau das Datum, an einem Tag, wo mir klar war, hier ruft mich Gott. Und trotz aller Zweifel, die noch da waren, bin ich gegangen. Ich kenne aber auch Situationen, an denen das bei mir nicht selbstverständlich ist. Wenn Gott mir zum Beispiel klar macht, ich muss mich irgendwo entschuldigen, ich habe was falsch gemacht. Das will ich eigentlich gar nicht, das ist unangenehm, ne? Da druckst du dich dann rum, ne? Und sagst, nee, ne? Dann, obwohl du weißt, dass es Gott ist. Und dann machst du eine Extraschleife, ne? Aber dann führt einen, dass wenn man an Gott dann trotzdem dranbleibt, ne? An irgendwelche Bibelstellen, die das dann betonen, wo Gott einem es immer wieder aufs Herz legt, haltet Frieden mit jedermann oder was auch immer. Und dann macht man es vielleicht. Oder Thema Spende, ne? Ich lebte früher von BAföG. Und als es dann um Spenden ging, ne, und dann sagte mein Vater, siehst du, ist doch eine Sekte oder sowas, ne, wo du da geraten bist oder so. Und dann, wenn man da nichts gibt, dann passt das nicht zu dem, wie Gott ist. Ne? Wenn man dann liest, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und für uns alles dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm auch alles schenken. Also wenn ich da so ein hartes Herz habe, das passt nicht. Ne? Also es führt uns, wenn ich so bin, zurück eigentlich zu dem, wie Gott eigentlich ist. Ne? Und so meine ich, dass eben unsere Ja's, die vier Ja's, die wir in der Jüngerschaft haben, auch verankert sein müssen in dem, dass Gott zu uns Ja gesagt hat und wie er eigentlich ist. Ja. Wenn wir nur rein menschlich Ja sagen zu irgendwas und zu vorschnell, das reicht nur bis zum nächsten Hahnschrei, siehe Petrus. Mein Ja zu ihm als Heiland basiert darauf, dass Christus für meine Schuld gestorben ist. Und das wird das uns vor Augen führen. Ne? Denn auch Christus ist einmal für unsere Schuld gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, auf das er uns zu Gott führte. Mein Ja zu Jesus als Herrn basiert darauf, dass er selber klein geworden ist. Ne? Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oder unser Ja zum Heiligen Geist muss natürlich verankert sein in dem, dass Gott ihn uns geschenkt hat und geschickt hat, dass er in uns wohnen möchte und dass er Frucht schaffen möchte. Oder das Ja zu Jesus als Auftraggeber muss verankert und zurückgeführt sein in dem Wissen, ja, dass er mir auch zusagt, du bist Licht und Salz. Und Jesus, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und ich glaube, je größer uns Gottes Ja wird, desto selbstverständlicher werden uns auch unsere Ja's. Ich habe, kann man schon mal so ein Bildchen sehen, um das ein bisschen deutlich zu machen, doch eine Folie mitgebracht, und zwar so einen kleinen Zug, so den Jüngerschaftszug, einen Glaubenszug. Und da seht ihr am Anfang so eine Lokomotive, und da steht das Wort Tatsache drauf, um das deutlich zu machen. Und das soll eben ausdrücken aus Tatsache, das ist der Zug, wo die Lokomotive, die Zugmaschine, Gottes Wort, das, was Jesus für uns getan hat, das meint die Lokomotive. Und das muss vorne stehen, das muss uns antreiben. Und danach kommt der Waggon Glaube. Glaube, da koppeln wir uns an das, was Gott für uns getan hat und was er für uns ist in unserem Glauben. Und dahinter kommen dann vielleicht im Waggon wie Gefühl und Erfahrung und Verstand. Und wir sind immer, also ich kenne das bei uns, immer versucht, das auch umzudrehen, zu verwechseln und sagen, hier die Erfahrung ist vorne. Ich muss das so und so erfahren. Wenn das der Fall ist, dann und so weiter bin ich hier in Bewegung richtig. Und wenn das ausbleibt, dann stehe ich da. Denn Gottes Ja ist vorne die Lokomotive, ist die Tatsache, dass Gott da ist. Er ist der Schöpfer, er ist der Herr, er meint es gut, er hat Jesus geschickt. Ist natürlich komisch, wenn das Gefühl manchmal nicht mit dabei ist oder der Verstand, ich Dinge nicht verstehe, dann fühlen wir uns unwohl. Ne, dann haben wir eben die Spannung noch stärker zu. Ne, da merken wir, dass es noch schwieriger ist, so unterwegs zu sein. Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Aber ich glaube, Gott sorgt dafür, und ähnlich wie bei Mose auch, denn ich will, und bei Noah und so weiter, dass auch unsere Waggons hinterherkommen und sich da ankoppeln können. So kommt es mir vor. Ja, und wir erleben oft eine Spannung zwischen der Lok, die müsste man wahrscheinlich eigentlich viel größer zeichnen, ne, als jetzt hier in dem Bild. Als eine Spannung zwischen dieser Lok und unseren eigenen Erfahrungen. Und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz auf das Beispiel Abraham in der Bibel eingehen, weil Abraham jemand ist, der diese Spannung ziemlich dolle erlebt hat. Abraham wird ja an vielen Stellen der Bibel auch als Glaubensvorbild erwähnt und hingestellt. Abraham lebte ja vor Jesus, und Gottes Plan war es von Anfang an, die Welt durch Christus zu erlösen. Aber wie sollte Jesus als Sohn Gottes und Mensch auf die Erde kommen? Und Gott wählte dazu einen Menschen, ein Ehepaar, das er herausruft, ihm zu folgen. Und aus diesem Stammbaum wird Jahrhunderte später Jesus dann als Retter und Heiland der Welt hervorgehen. Gott beginnt hier in Abraham in der Bibel zuerst seinen Rettungsplan in Jesus mit und bindet sich an einen Menschen. Hier in 1. Mose 12. So ein bisschen nach dem Motto, große Ereignisse, Jesus kommt, werfen ihre Schatten schon voraus. Und dieses Ehepaar, was Gott da auswählt, ist ausgerechnet Abraham und Sarah, die als unfruchtbar gelten. Und Gott ruft Abram hieß er damals noch, mit den Worten, oh, jetzt habe ich mich hier verdüsselt, Da. Und der Herr sprach zu Abraham, ich lese mal die zwei, drei Verse eben vor. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause, in das Land, das ich dir zeigen möchte. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wow. Wir können hier nicht die ganze Geschichte Abrahams und Sarahs beleuchten heute. Aber unter dem Blickwinkel der Spannung, die ich versucht habe, gerade ein bisschen aufzuzeigen als Jünger Jesu, möchte ich zwei Beobachtungen mit euch teilen. Am Beispiel von Abraham. Eine Beobachtung mehr aus Gottes Sicht und dann etwas mehr aus Abrahams Sicht, die etwas länger ist. Aus Gottes Sicht, ja kleiner, hätte Gott die Geschichte nicht beginnen können, als mit einem einzigen alten Ehepaar aus Ur in Babylonien, das keine Kinder bekommen konnte. Ja, Gott hat wirklich Humor. Andererseits, größer hätte die Verheißung auch kaum sein können. Die Zusage Gottes, alle Geschlechter auf Erden sollen in ihm gesegnet werden. In diesem Teil der Verheißung sehen wir ja schon den Hinweis auf Jesus und den Auftrag, machet alle Völker zu Jüngern. Und so groß die Verheißung, so klein der Anfang, Gott macht von Anfang an klar, das ist menschlich nicht machbar. Und mit Abraham und Sarah schon gar nicht, damit da überhaupt keine Missverständnisse auftauchen. Trotzdem bindet er sich an Abraham. Und lässt ihn das miterleben. Was macht Abraham? Aus der Sicht Abrahams? Es heißt, der Vers danach, er zog los. Ich glaube, ihm war klar, Gott ist ihm begegnet. Gott sprach Abraham, wahrscheinlich hat er ihn gehört. Gott sehen kann man ja nicht. Er hat ihn gehört und er wusste hier, in diesem, da waren natürlich noch andere Götter, die verehrt wurden, der Mondgott in Ur und Babylonien und so weiter. Aber hier ist der Gott des Himmels und der Erde. Und nicht ahnt, was er erwartet, was ihn erwartet, zieht er los. Die Verse, die ich gerade vorgelesen habe aus 1. Mose 12, seine Berufung, das ist so ein bisschen seine Lokomotive. Die Lokomotive. Und er koppelt seinen Glauben da dran. Wie gefüllt waren seine anderen Waggons? Gefühle, Erfahrungen, Verstand. Ja, das Land konnte er als Fremdling ins Felden umherreisend kennenlernen. Obwohl er, heißt es in Hebräer, gerne eine Stadt gesehen hätte, um zur Ruhe zu kommen. Aber es lebten andere Völker dort. Es gab eine große Hungersnot. Das einzige Stück Land, was er wirklich besessen hat, war eigentlich das Grab von seiner Frau in Hebron. Ansonsten nichts. Und von den vielen verheißenen Nachkommen konnte er erst im späten Alter von fast 100 nur seinen Sohn Isaak in den Händen halten. Und erst seine Nachfahren, Jahrhunderte später, konnten das Land bekommen. Also Erfahrungen waren da erstmal nicht viele. Fast nichts. Aber, und das gehört auch zu seinem Erfahrungswaggon, Gott ist ihm zwischendurch immer wieder begegnet und hat seine Verheißung untermauert, wenn Abraham anfing, die Dinge misszuverstehen. Eine Begegnungsszene aus Genesis 15, Kapitel 15, finde ich besonders beeindruckend. Da sagt Gott zu ihm, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich bin. Und da wird natürlich Abraham helle und sagt, sag mal Gott, was willst du mir eigentlich geben? Da ist ja nichts, was ich kriege. Und mein Knecht Eliezer wird alles erben. Und sagt Gott, nein, er soll nicht dein Erbe sein. Du wirst einen eigenen Sohn bekommen. Und er lässt ihn die Sterne zählen. So zahlreich, sagt Gott, wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Also unzählbar. Nach dem Motto, ich, der das ganze Weltall erschuf, ich werde auch dafür sorgen. Und dann steht da der berühmte Vers in 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete ihm dies zur Gerechtigkeit an. Hier steht zum ersten Mal in der Bibel das Wort Glauben. Be'emin auf Hebräisch. Be heißt so viel wie in und emin heißt Glauben in einer bestimmten grammatikalischen Form von dem Wort Aman, Glauben. Da hört ihr das Wort Amen durchschimmern. Und das kommt genau da auch her. Das Wort Amen heißt im Grunde, es steht fest. Das Wort Aman heißt, es steht fest. Abraham machte sich fest in dem, was Gott gesagt hat. Nicht in sich selber und sagt, okay, da mal hin und so weiter und mal gucken, was du mir alles gibst. Er macht sich fest in dem, was Gott gesagt hat. Paulus lässt sich in Römer 4 ein ganzes Kapitel nur über diesen einen Vers aus. Und diesen Glaubensbegriff überträgt er dann auf uns Christen. Er sagt, dieses Festmachen in Christus, das ist unser Glaube. Für Abraham war es Gottes Verheißung, für uns ist das, was Gott in Christus für uns getan hat. Das wird uns zur Gerechtigkeit angerechnet. Und er betont auch den starken Glauben Abrahams, mit dem er da diese Ankopplung zwischen Glauben an die Verheißung Abrahams betont er in Römer 4. Ist total spannend nachzulesen, wo er sagt, Abraham, er ward stark im Glauben und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Er zweifelte nicht im Geringsten. Sein Glaube ging sogar so weit, dass da steht, dass glaubte Gott, dass er das Nichtseiende ins Sein ruft, aus den Toten Lebende machen kann. Und das überträgt er auf uns Christen. So, Christen sind Menschen, die tot waren und neu werden. Und unter dem Blickwinkel, aus diesem Blickwinkel des starken Glaubens, des Festmachen Abrahams in Gott, ist dann später auch die Opferung von Isaak zu sehen. Weil Abraham glaubte so fest in Gott, dass er Tote erwecken kann. Zurück zu Abraham. Er lebte ein ziemlich Spannungsfeld zwischen großer Verheißung und wahnsinnig wenig Sichtbarem und Greifbarem. Aber Gott begleitet ihn, kommt ihm entgegen mit dem Sternbild, seinen eigenen Sohn. Und er hat gelernt, in dem Wenigen das Viele, in dem Einen das Große zu sehen. Und ist so zum Stammvater der Juden und zum Stammvater aller Glaubenden geworden. Ich muss mich ein bisschen sputen, sehe ich gerade. Ja, ich versuche jetzt mal so drei Punkte daraus für uns so herauszunehmen, die uns vielleicht dann so ein bisschen nachgehen, vielleicht nächste Woche. Aus diesen beiden Kapiteln, ich versuche die Gliederung noch mal kurz aufzuweisen, Gottes Ja in uns, Beispiel Abraham. Das eine, auch wir als Christen und Jünger leben in einer Spannung. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Willkommen in Abrahams Glaubensclub. Und wir sollten nicht der Versuchung erliegen, aufgrund dessen, was wir sehen, auf Basis unserer Erfahrungen oder auf unseres Verstandes, auf unsere Gefühle, das Wort Gottes zu reduzieren und sagen, ich erlebe das nur so und so, also na, so ganz kann es ja Gott dann doch nicht gemeint haben. Nicht das Wort Gottes klein machen, sondern das Wort Gottes groß lassen. Denn das Wort Gottes soll uns hochziehen und groß machen. Und wir sollen es nicht klein machen. Es soll uns Orientierung sein für unsere Erfahrungen im Alltag. Und soll uns deutlich machen, wir sind auch Teil dieser Verheißung. Und es lässt uns dankbar sein, auch für jede, oder wir sollten dankbar sein für jede kleine, kostbare Erfahrung, die Gott uns schenkt. Und die ist manchmal gar nicht so klein, aus unserer Perspektive, aus Gottes Perspektive. Wenn man die große Verheißung sieht, dann vielleicht. Ne? Und vielleicht sehen wir auch nur einen Isaak. Aber wir dürfen lernen, eben in dem einen die vielen zu sehen, in dem Kleinen das Große. Und dazu möchte ich uns auch zweitens Mut machen, in dem Kleinen das Große sehen. Mir scheint, Gott liebt die kleinen Anfänge, wie mit Abraham. Und dann kommt nur der Isaak. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden, sagt Jesaja in Vers 22. Aus dem Kleinsten sollen tausend werden. Aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es ausrichten zu seiner Zeit. Auch im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus oft auf das Kleine Wert legt. Ein Gleichnis mit dem Senfkorn, die Brotvermehrung, 5 Brote und 2 Fische. Jesus beginnt selber seine Mission mit nur 12, 11, ja selbst die 11 zweifeln Aposteln. Und die sollen dann alle Menschen zu Jüngern machen, alle Völker zu Jüngern führen. Wie soll das gehen? Menschlich gesehen gar nicht. Gott hat kein Problem mit dem Kleinen. Eher wir, dass wir denken, das geht nicht, das lohnt sich nicht. Was soll daraus werden? Erstaunlich finde ich, dass auch im Weltgericht, Gleichnis im Weltgericht, dass dort eher die kleinen Dinge erwähnt werden. Jemand zu trinken geben, jemand zu essen geben, jemanden besuchen, einen Gefangenen besuchen, einen Fremden aufnehmen. Mutter Teresa sagte einmal, nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Also, lass uns lernen, in dem Kleinen das Große zu sehen. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu unserem Angebot, in der Jüngerschaftsreihe fortzufahren mit diesem Buch von Michael Frost, was Sven ja schon mal vorgestellt hat. Hier nochmal die Empfehlung, sich damit auseinanderzusetzen. Das sind so 5 Gewohnheiten der Jüngerschaft, alles eigentlich so kleine Schritte. Ich will jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, die Punkte, die dann in dem Buch durchexerziert werden. Aber vielleicht so viel zumindest. Michael Frost unterscheidet in diesem Buch in 2 Arten der missionarischen Tätigkeit. Auf der einen Seite, ich glaube, er nennt das den gläubigen Evangelisten, derjenige, der also berufen ist, viel zu reden, auf die Straße zu gehen und evangelistisch tätig zu sein. Und dann auf der anderen Seite den evangelistischen Gläubigen, so Menschen wie wir, ne, die also im Beruf stehen und so weiter und als gläubige Christen aber ihr Leben weitergeben können auf so eine Art und Weise. Und das ist das Ziel des Buches. Genau, ein letztes und damit erinnere ich nochmal an den ersten Teil der Predigt. Am Anfang steht Gottes Ja zu uns, zu dir persönlich. Gott ruft jeden Einzelnen ganz persönlich in seine Nachfolge, so wie er auch den Abraham berufen hat. Und wir koppeln an. Können wir nochmal den Zug? Genau, wir koppeln an das, was Gott für uns getan hat. Damit reagieren wir darauf. Also denken wir insbesondere auch immer an die Lokomotive. Damit uns dieser Punkt insbesondere in Erinnerung bleibt, habe ich jetzt ein Jojo mitgebracht. Gottes Ja zu uns. Nun bin ich nicht der professionelle Jojo-Spieler. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so sehen könnt, dieses Jojo. Also in der Symbolik ist jetzt meine Hand mal Gott. So, ne? Und wir sind, ne, du bist hier das rote Jojo. Wir hängen am Faden. Der Faden verdeutlicht, Gott hat diesen Menschen geschaffen. Wir hängen dran. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Im Grunde weiß auch jeder Mensch, auch wenn er das verdrängt, dass er von Gott geschaffen ist, Römer 1. Ja, klar, es gibt Atheisten, die wollen von Gott nichts wissen. Wir haben da ganz viele, gibt ganz viele Möglichkeiten, sich das fernzuhalten. Ja, aber oft sind es auch gerade die Atheisten, mit dem man gut über Gott reden kann. Heinrich Böll sagte mal, ich mag die Atheisten nicht, die reden mir so viel von Gott. Also jeder Mensch hängt eigentlich so ein bisschen an dem Faden Gottes. Wie sichtbar er ist, hat man dahingestellt. So, wenn man sich, dann dreht man sich. Ne? Dann kommt man so um sich selber. Das ist ein Mensch, der eigentlich von Gott auch gar nichts wissen will, der das ignoriert und einfach so seinen Alltag lebt und gut und zufrieden und glücklich ist. Ne? Das wäre so dieses Symbol. Und das ist natürlich nicht richtig, ne? Dann kommen wir natürlich nicht hoch, sondern das muss ich versuchen irgendwie richtigen Winkel. So, jetzt kommt das Jojo. Ja, ne? Habe ich extra zu Hause gestern geübt. So, das Jojo, ja, es dreht sich immer noch um die eigene Achse. Ne? Das sind wir, wenn wir versuchen, zu Gott zu kommen. Wir versuchen gute Werke, machen uns gute Gedanken und wir sind doch alle ganz nett zueinander und lieb und so weiter. Ne? Aber ich komme vielleicht Gott ein bisschen näher manchmal, aber ich falle eigentlich auch immer wieder runter. Ne? Wir drehen uns um die andere eigene Achse des Jojos. Was Gott eigentlich meint, wir müssen sehen, dass wir in die Attraktion Gottes kommen, in seine Anziehungskraft, in seinem Ja zu uns. Naja, so der genau da landen, ne? Und dann sind wir in Gottes Hand. Genau. Also bleiben wir in der Attraktion Gottes. Okay, schließen möchte ich mit einem Vers, der auch diese Spannung ein bisschen ausdrückt. Auch wieder Philipperbrief, Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber will all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit Christi. Amen.